lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchternen Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem Einzelnen, jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder eines Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Wir hören jetzt die Predigt.
Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, du hast uns, für uns, dein lebendiges Wort gegeben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch dieses Wort zu uns sprichst. Du weißt, was jeder von uns braucht. Du weißt, was jeder von uns möchte. Du weißt, wo das zusammenpasst und du weißt auch, wo das nicht zusammenpasst. Danke, dass du uns gibst, was wir brauchen. Herr, benutze jetzt diesen Text, um uns Einblick in dein Herz zu geben. Amen. Nach diesem Mini-Einblick in das, wer ich bin, was wir machen, möchte ich euch jetzt mitnehmen in diesen Bibeltext und mir gemeinsam mit euch Gedanken machen. Was sagt Gottes Wort darüber aus, was wir als Kirche sein sollen? Was bedeutet es, eine Gemeinschaft der Vielfalt zu sein? Potsdam ist eine von 10 Großstädten Ostdeutschlands, Städte mit Einfluss, Städte, aus denen Impulse ausgehen. Und wir haben in unserem Konzept und in unserem Namen beschrieben, wir möchten eine Kirche in unserer Stadt sein und eine Kirche für unsere Stadt sein. Weil wir davon überzeugt sind, dass der christliche Gott existiert, dass er sich uns mitgeteilt hat. Und dass es das Beste für unser Leben als Menschen ist, diesen Gott kennenzulernen. Immer mehr. Ihm immer mehr zu vertrauen und sich immer mehr in allen Bereichen unseres Lebens ihm unterzuordnen und anzuvertrauen, nach seinem Willen zu richten. Das bedeutet es, wenn die Bibel davon spricht, Gott zu ehren. Das ist sehr praktisch. Dafür hat er uns geschaffen. In unserer Vielfalt. Und darum sehnen wir uns danach, das als Kirchenfamilie, als Gemeinschaft in unserer Stadt und für unsere Stadt deutlich werden zu lassen. So wie ich weiß, dass ihr euch danach sehnt, das hier in Uedem und Umgebung zu sein und zu tun. Und mir ist total klar, dass nicht jeder Mensch diese Überzeugung teilt, dass wir Menschen dafür geschaffen sind, in erster Linie, um Gott zu ehren. Das teilt nicht jeder in unserer Stadt, das teilt nicht jeder hier in der Gegend. Und vielleicht, ich würde sogar sagen, hoffentlich, teilt das auch nicht jeder hier im Raum. Weil hier Menschen sind, die auf der Suche sind. Aber immer mehr Menschen, habe ich den Eindruck, sind auf der Suche nach Hoffnung. Auf der Suche nach Orientierung. Immer mehr Menschen informieren sich, und das erleben wir, auch indem sie Kirche und Gemeinschaft und Bibel und den christlichen Glauben kritisch hinterfragen und sich damit auseinandersetzen wollen. Und deswegen sollten wir bereit sein, dass sie das tun können. Was ist Glaube? Was macht uns als Gemeinschaft aus? Was macht uns relevant? Wofür sind wir hilfreich? Und ich glaube, über die Zeit sind außerhalb dieser und anderer Gemeinderäume und auch innerhalb teilweise haben sich da komische Ansichten entwickelt und sind komische Bilder entstanden. Ich möchte ein paar davon aufgreifen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, eine Gemeinde ist keine Einbahnstraße. Nichts, wo man hingeht, um dort von irgendwelchen Spezialisten bedient oder versorgt zu werden, das hat sich irgendwie eingeschlichen, dieses Bild. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Gott sich gedacht hat. Was denn? Ich glaube, wir kommen hier zusammen, um sowohl ausgestattet zu werden, als auch uns gegenseitig auszustatten. Wir sind Kirche sowohl, um zu bekommen, als auch gegenseitig von dem, was wir bekommen haben, abzugeben und davon zu profitieren, was andere bekommen haben. Uns zu ergänzen und zu fördern, gedient zu bekommen, um anderen dienen zu können. Eine Gemeinde ist mehr als ein Verein. Wir haben mehr anzubieten als ein Konzept oder eine Strategie oder eine, wie gehen wir vor? Unser Fundament ist das Evangelium der Gnade. Das Evangelium der Gnade, das wir in der Bibel finden und das tatsächlich auch noch für uns heute eine gute Nachricht ist. Und diese gute Nachricht ist zu umschreiben, es ist wichtiger als das, was wir tun für Gott, ist das, was Gott für uns getan hat. Und ich glaube, damit ist die gute Nachricht eine wichtige Erinnerung, sowohl für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, als auch für Menschen, die schon lange zur Kirche gehören. Die gute Nachricht ist, wichtiger als das, was wir für Gott tun, ist das, was er für uns getan hat. Und diese Nachricht in ihrer Größe verändert Herzen. Und dadurch, durch veränderte Herzen, verändern sich Sichtweisen und durch veränderte Sichtweisen verändern sich Handlungen. Und so ist es und kann es passieren, dass wir alle, wie wir es gleich uns angucken werden, Gaben und Fähigkeiten bekommen haben, damit unser verändertes Herz für andere sichtbar und spürbar und zugänglich und erfahrbar wird. Ich habe versucht, ein paar Vergleiche zu finden. Gemeinde sollte sich eher wie ein Sportkurs anfühlen, wo jeder zu jedem Zeitpunkt einsteigen und mitmachen kann, unter dem Motto, keine Vorkenntnisse erforderlich, aber nicht wie ein Stadion, wo es ein paar gibt, die sich unglaublich anstrengen und unheimlich viele auf der Tribüne. Kirche sollte sich mehr anfühlen wie eine Mitmachwerkstatt, als wie ein Möbelhaus mit Beratung durch Fachpersonal. Eher wie eine gemeinsame Küche, als wie ein Sternerestaurant, wo man bespaßt und bedient wird. Wir wollen uns gegenseitig, ich denke, wir sollen uns gegenseitig dabei helfen, dass jeder für die Gestaltung seiner persönlichen Gottesbeziehung oder auch seiner persönlichen Gottsuche das bekommt, was nötig ist, um dafür dann selbst Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen. Und deswegen ist Gemeinde nicht zuerst eine Serviceeinrichtung für geistlich Bedürftige, sondern ein Mitmachprojekt. Es geht mehr darum, befähigt als versorgt zu werden. Wir wollen nicht zuerst konsumieren und kritisieren, sondern uns gegenseitig motivieren und aktivieren. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich das Konzept von Kirche, das uns im Neuen Testament beschrieben wird, richtig verstanden habe, ist das eine von Gott geschaffene Gemeinschaft, die sich umeinander und um andere kümmert. Und wo gerade dadurch persönliches, geistliches Wachstum passiert, indem wir beides tun. Und nicht das Entweder-Oder. Und davon spricht der Apostel Paulus schon 55 nach Christus in seinem Brief an die Menschen der Kirche in Rom. Und eigentlich hatte ich vor, heute nur über die Verse 3 bis 8 zu sprechen unter dem Thema, was für eine Vielfalt und wie wir uns, wie ihr euch ergänzt, unsere Unterschiedlichkeit, die Vielfalt herausstellen, darüber nachdenken, wie ist dieses Bild des Körpers gemeint, was heißt das für uns als Gemeinde? Und ich war gedanklich schon relativ weit, bis ich das Gefühl hatte, ich habe hier irgendwas ganz Wesentliches übersehen. Irgendwas passte nicht. Und mir sind einige Fragen gekommen. Unter anderem habe ich mir vorgestellt, dass du vielleicht heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst sitzt und dann denkst, ja, war ja klar, dass die was von mir wollen, sofort. Und für die von uns, für die Glaube und Gemeinde schon lange dazugehört in unserer Biografie, hatte ich das Gefühl, diese Predigt soll mehr sein als eine kreative Werbeveranstaltung für Mitarbeit und Hingabe, unterstützt von einem Bibeltext und endlich mal gesagt von jemandem von extern, was schon lange mal wieder gesagt werden musste. Das passte irgendwie nicht. Und dann dachte ich, aber irgendwie darum geht's doch in diesem Text. Persönliche Hingabe an Gott, das ganze Leben als Gottesdienst, Einsatz für Gott und Kirche, lebendiges und heiliges Opfer, einzig angemessene Antwort und Fordert der Text nicht genau das? Und vielleicht denkst du, jawohl, genau das fordert er und es muss deutlich gesagt werden. Und darum geht es in dem Text und es steht hier und wir wollen gerne ernst nehmen, was in Gottes Wort steht. Aber stell dir kurz Folgendes vor. Du bekommst in deiner Post einen langen Brief, einen dicken Umschlag mit einem langen Brief und fängst auf Seite 12 an zu lesen und liest dort, Punkt, 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 dafür müssen wir dringend das Dach erneuern, die Heizungsanlage austauschen, die Elektrik muss komplett ausgetauscht werden. Aber damit das Sinn macht, sollten unbedingt Fenster und Türen erneuert werden vorher. Es wird viel Geld kosten und viel Arbeit bedeuten, aber so ist das eben für einen Hausbesitzer. Und dann geht es weiter. Und vielleicht fragst du dich, was soll das? Ich bin weder handwerklich fit, noch habe ich Zeit, noch habe ich Geld. Und irgendwie wusste ich bisher auch gerade gar nicht, dass ich ein Haus besitze. Und dieser Abschnitt klingt für dich nicht nach guter Nachricht, weil du den Anfang des Briefes nicht kennst. Die ersten 11 Seiten fehlen, wenn wir nur diesen Abschnitt lesen. Nämlich die ersten Seiten, in denen dir mitgeteilt wird, dass deine Tante, mit der du bisher irgendwie nicht viel anfangen konntest und von der du immer dachtest, dass die total komisch ist, dir ein Haus geschenkt hat. Und noch so viel Geld, dass du all das, was gefordert ist, davon bezahlen kannst und noch so viel Geld übrig ist, dass du danach noch sorgenfrei leben kannst. Mit dieser Info wird diese Zeile zu einer guten Nachricht. Und so ähnlich könnte dieser Bibeltext auf uns wirken, wenn wir übersehen, dass Paulus hier mit dem Hinweis startet in Vers 1, 11 Seiten lang, 11 Kapitel lang, habe ich euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist, was ich euch alles geschenkt habe. Und mit dieser Info wird plötzlich klar, die Anforderungen, die dieser Text stellt, die Gott hier stellt, der Aufwand, die Hingabe, sind da, aber sie bilden nicht den Anfang der Gedankenkette. Und wenn wir das nicht bemerken, dann gehen wir gedanklich mit dem Konzept des christlichen Glaubens komplett in eine falsche Richtung. Dann wird aus der Gnade, dem bedingungslosen Geschenk Gottes, nämlich eine Gnade unter bestimmten Umständen, nämlich abhängig von unserer Leistung. Und dann würde dieser Text folgendermaßen klingen, und ich glaube, für viele klingt der so. Wenn ihr euch Gott mit eurem ganzen Leben und mit einem neuen Denken und mit einem heiligen Leben und mit Mitarbeit und mit Spenden und mit stiller Zeit und mit Treue zur Verfügung stellt, dann gefällt das Gott. Dann steht am Anfang die Leistung und nach Prüfung und Beurteilung dieser Leistung gibt es dann von Gott Daumen hoch oder Daumen runter. Und ich glaube, befürchte, merke, dass Gemeinde manchmal so funktioniert. Und dass persönlicher Glaube manchmal so funktioniert. Und vielleicht hast du gerade ein distanziertes Verhältnis zu Gott oder zur Gemeinde, weil dieses Verständnis Teil deiner persönlichen Biografie ist oder deiner Vorstellung von Gott und von Kirche und weil du genau darauf keine Lust hast oder keine Lust mehr hast. Und deswegen zum Glück beginnt dieser Abschnitt und dieser Brief nicht so. Paulus hat schon 11 Kapitel lang über Gottes Erbarmen gesprochen, seine Barmherzigkeit beschrieben. Und daran erinnert uns Vers 1. Die eigentliche gute Nachricht für uns als Gemeinde ist nämlich gar nicht, es gibt viele Freiwillige. Die eigentliche gute Nachricht ist gar nicht, so schlimm ist das alles gar nicht mit der Mitarbeit. Die eigentliche gute Nachricht ist gar nicht, verteilt die Arbeit auf viele Schultern und dann wird es für jeden nicht ganz so schlimm. Die eigentliche gute Nachricht ist die von Gottes Erbarmen. Gottes Barmherzigkeit bildet das Fundament des christlichen Glaubens und des Lebens und der Kirche. Und ich lese euch mal die Verse vor, die Paulus direkt vor diesem Abschnitt aus Römer 12 geschrieben hat. Da heißt es, wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Denn wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je der Berater des Herrn gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm kommt alles. Durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt dafür die Ehre für immer und ewig. Und dann geht es weiter und er sagt, nachdem ich euch das alles vor Augen geführt habe, die Größe Gottes, nachdem ich euch daran nochmal erinnert habe, merkt ihr doch selbst, wie eine angemessene Antwort auf das, was ich beschrieben habe, aussehen müsste. Wenn das wirklich stimmt, wenn Gott wirklich so ist, dann verändert das ein gesamtes Leben. Stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich so gut an Gottes Erbarmen? Vielleicht hast du das Gefühl, bisher auch ganz gut ohne klargekommen zu sein. Menschen, ich glaube schon immer, haben irgendwie an bestimmten Punkten in ihrem Leben Probleme mit Gott. Und wir drücken das unterschiedlich aus. Manche versuchen Gott zu ignorieren, andere klagen ihn an, wieder andere adressieren ihre Fragen und Zweifel direkt an ihn. Ich möchte behaupten, egal wie gut jemand Gott kennt, es bleiben Fragen offen. Und es bleiben Restzweifel bestehen. Ihm trotzdem zu vertrauen und zu folgen, das nennt man Glauben. Und Glaube ist ein Geschenk von Gott an uns und er drückt sich teilweise sehr verschieden aus. Manche Menschen fällt es leichter als anderen, aber Glaube ist ein Prozess, Und wir sind zusammen in dieser Vielfalt, um gemeinsam diesen Prozess zu gehen. Gottes Erbarmen bedeutet, er wendet sich uns zu, trotz unserer manchmal ihm gegenüber kritischen Haltung. Obwohl wir denken, dass er ein bisschen komisch ist, wie diese Tante. Obwohl wir denken, dass er ein bisschen uns mehr geben könnte. Obwohl wir ihm nicht das geben, was er verdient hat, schenkt er uns Aufmerksamkeit und Liebe und Gnade und Vergebung und Trost und Rettung, weil er weiß, wie dringend wir das nötig haben. Und das nennt man Gnade. Ist ein unverdientes Geschenk. Und diese Gnade, die zeigt ganz viel von Gottes Charakter. Und zwar auch schon von dem Gott des Alten Testaments, wo viele ja sagen, gut, Neues Testament, den Gott, mit dem kann ich was anfangen. Aber im Alten Testament, und selbst da heißt es, ich lese nur eine Stelle aus Exodus 34, Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig, reich an Liebe und Treue. Und jetzt schreibt Paulus an eine Kirche in Rom von etwas, dessen Konzept uns heute irgendwie fremd ist. Das Konzept davon, einen Gott durch Opfer versöhnlich zu stimmen, kommt in allen Religionen vor. Und für uns klingt das komisch, aber für die Kirche in Rom war das ein gängiges Konzept, dass durch blutige, tödliche Opfer die Schuld gesühnt und ein Gott versöhnlich gestimmt werden musste. Was aber total ungewöhnlich in diesem Text ist, dass Paulus schreibt, die angemessene Reaktion auf Gottes Erbarmen ist ein lebendiges Opfer. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ein lebendiges Opfer. Das ist kein Widerspruch, wenn wir uns anschauen, was Paulus vorher im Brief erklärt hat. Und er sagte, um Gott versöhnlich zu stimmen, auch unser christlicher Gott muss versöhnlich gestimmt werden durch ein Opfer. Es braucht dafür ein Opfer, wie bei allen Göttern in allen Religionen. Aber von unserer Seite ist kein Opfer mehr nötig. Weder Hingabe, noch Leistung, noch Gehorsam, noch Blut, noch Mitarbeit, noch Treue, noch Spenden. Nicht mehr nötig, um Gott versöhnlich zu stimmen. Warum? Weil ein blutiges Opfer, ein tödliches Opfer in der Geschichte dieser Welt, es gab eines, das ausgereicht hat, um alle Schuld dieser Welt zu allen Zeiten von allen Menschen zu sühnen. Das heißt, die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Das ist einmalig und außergewöhnlich. Es gab ein umfassendes Opfer, das der perfekte Ausdruck von Gottes Erbarmen war. Der Tod von Jesus Christus, dem Sohn Gottes am Kreuz, durch den Gott selbst dafür gesorgt hat, dass die Beziehung zwischen ihm und uns wieder in Ordnung kommen kann. Aber eben nicht nur sein Tod, sondern auch seine Auferstehung. Und deswegen kann Paulus hier von einem lebendigen Opfer in einem Brief an die Kirche, in einer Anweisung an Nachfolger von Jesus, von einem lebendigen Opfer als Reaktion auf diese gute Nachricht von Gottes Erbarmen sprechen. Eine quicklebendige Reaktion aus Dankbarkeit auf das, was für uns getan wurde. Es ist Gottes Erbarmen, das ein neues Leben, neues Denken, neues Verhalten möglich macht und dem unsere alten Denkweisen, unser altes Leben und unser altes Verhalten zum Opfer fallen. Vielleicht kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern, weil du sagst, ich bin schon immer irgendwie in der Gemeinde. Alles, was vor der Info von Gottes Erbarmen unser Leben ausgemacht hat, wird neu durch Gottes Erbarmen. Wir können aufhören, alles im Griff haben zu wollen, seit wir die Info von einem Gott haben, der alles im Griff hat. Wir können aufhören, zu behaupten, zu wissen, wie das Leben funktioniert, weil wir einem Gott gehören, der wirklich weiß, wie das Leben funktioniert. Seht ihr den Unterschied zwischen vorher und nachher? Das ist eine wichtige Erinnerung. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist mir viel zu fanatisch. Ich will ja meine eigenen Gedanken, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ziele, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Ideen gar nicht loslassen. Warum sollte ich? Glaube, es ist eine Privatsache. Dann erinnere ich uns nur mal daran, dass wir das an anderen Stellen auch machen. Völlig selbstverständlich. Es gibt keinen Traumpartner, ohne dafür Dinge loszulassen. Und wir machen's. Weil es der Partner wert ist. Es gibt auch keinen Traumjob, ohne dafür Dinge loszulassen und zu opfern. Zeit, freie Abende. Aber wir machen's. Wir geben uns mit vollem Einsatz hin. Wir opfern etwas, weil oder wenn wir wissen, dass es sich lohnt. Und genau das beschreibt Paulus hier, nachdem er seitenweise Gott vorgestellt hat. Und den Wert eines Lebens mit Gott ist gleich, es lohnt sich. Und er lädt zu einem Leben der Hingabe an diesen Gott ein, zu einem Leben, bei dem am Ende nicht Burnout und nicht Tod durch Erschöpfung und Aufopferung steht, sondern ewiges Leben. Und dieses Wissen als Grundlage verändert einen Menschen von innen, weil es uns eine neue und eine einzigartige Identität gibt. Obwohl wir nicht so sind, obwohl wir nicht so leben, obwohl wir nicht so reden, obwohl wir nicht so handeln, wie wir eigentlich sollten, nimmt Gott uns an. Und er gibt uns etwas, was wir uns niemals selbst verdienen könnten, egal wie sehr wir uns anstrengen. Kurz bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Es ist vollbracht. Alles ist erledigt. Es ist alles getan. Alles, was nötig ist, dafür hat Gott selbst gesorgt. Alles, um vor Gott gut dazustehen, ist durch Jesus erfüllt. Und nichts, was wir machen, macht es besser. Und nichts, was wir nicht machen, kann es abschwächen. Das ist eine gute Nachricht. Das ist die Basis für eine innere, für eine veränderte Haltung, die sich dann an konkreten, an veränderten Handlungen zeigt. Eine veränderte Sicht auf Gott führt zu einer veränderten Sichtweise auf das Leben. Führt zu einer veränderten Sichtweise auf uns selbst, zu einer veränderten Sichtweise auf unsere Wichtigkeit, zu einer veränderten Sichtweise auf andere Menschen, zu einer veränderten Sichtweise auf Prioritäten, auf Möglichkeiten, auf Begabungen, auf Fähigkeiten, auch zu einer veränderten Sichtweise auf Grenzen und Dinge, die wir nicht können. Aber am Anfang steht das Bewusstsein davon, was Gott für uns getan hat. Und daraus entsteht dann eine quicklebendige Gemeinde, in der Menschen sich gegenseitig fördern und ergänzen in dieser Vielfalt. Und dann, nachdem das klargestellt ist, erst dann kommen die Verse über Mitarbeit. Und er beschreibt exemplarisch, wie das aussehen kann. Keine vollständige Liste. Es gibt noch mindestens 3 andere Briefe, in denen das auch erwähnt, teilweise ergänzt oder anders dargestellt wird. Da heißt es, die begabt sind, prophetisch zu reden, sollen das auch tun. Die praktisch begabt sind, sollen diese Gabe einsetzen. Die gut lernen können, sollen anderen etwas beibringen. Die seelsorgerlich begabt sind, sollen anderen zuhören und helfen. Die materiell reich gesegnet sind, sollen anderen damit helfen. Die für andere Verantwortung tragen, sollen das mit Hingabe tun. Die sich um andere Menschen kümmern, sollen das fröhlich tun. Und das alles mit dem Bild des Körpers, was jeder verstehen kann. Das Gesamtgefüge des Körpers profitiert von den Fähigkeiten und der Unterschiedlichkeit und der Vielfalt der einzelnen Körperteile. Es gibt keine Wertung, sondern Ergänzung. Das ist der große Unterschied. Es gibt keine Wertung, sondern Ergänzung. Gottes rettendes Wesen, sein Erbarmen kennenzulernen, ist so riesig, dass das niemals ohne Reaktion bleibt. Entweder man sagt, damit will ich nichts zu tun haben, oder es macht dein Herz weich und es führt zu Veränderung. Gnade richtig verstanden führt zu Dankbarkeit. Und Dankbarkeit führt zu Veränderung. Und Veränderung führt zu Hingabe. Und nicht umgekehrt. Und ich glaube, es hat sich ein Konzept eingeschlichen an einigen Stellen, wo es umgekehrt ist. Hingabe führt zu Veränderung. Veränderung führt zu vielleicht Dankbarkeit. Und das alles macht mich vor Gott wertvoll. Nein, es geht von Gott aus. Und alles, was wir tun, ist Reaktion. Und je mehr wir Gottes Gnade verstehen, desto mehr Auswirkungen wird es haben. Glaube ist ein Geschenk und eine persönliche Veränderung wächst mit wachsendem Glauben. Dinge, die wir bis jetzt oder bis eben oder bis letzte Woche nie für möglich gehalten haben, werden plötzlich denkbar. Und das beantwortet auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird, weil sie viele Menschen beschäftigt. Ja, aber wenn doch schon alles gemacht ist, wieso soll ich dann überhaupt gehorsam sein? Wieso sollte ich mich Gott hingeben? Das verleitet doch zu einer Gleichgültigkeit. Gegenfrage: Was ist eine bessere Alternative? Wäre Druck eine bessere Motivation? Appelle? Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir aufpassen, dass wir uns in der Argumentation nicht im Kreis drehen. Druck ist das, was wir von Gott auf keinen Fall wollen. Er ist ja gnädig und liebevoll. Freiheit und Geschenk und Gnade aber irgendwie auch nicht. Ja, was denn nun? Falls du einen Partner hast, hast du schon mal versucht, mit Druck deine Ziele zu erreichen? Falls ihr Kinder habt, habt ihr schon mal versucht, mit Druck eure Ziele zu erreichen? Falls du Mitarbeiter hast in deiner Firma, funktioniert das mit Druck? Schau kurz in den Spiegel, wie ist es bei dir selbst? Funktioniert es mit Appellen oder mit Druck? Vielleicht kurzfristig, solange der Schockmoment anhält. Aber Druck und Appelle werden niemals zu einer langfristigen Veränderung des Herzens führen. Niemals. Und das weiß Gott. Und deswegen schlägt er hier die Alternative vor. Nämlich Ermahnung, Hinweise auf der Basis von bedingungsloser Liebe. Das scheint der perfekte Weg zu sein für uns. Und das führt zu Veränderung. Und deswegen betont Paulus das. Wenn wir die Gedanken von Gottes Erbarmen in unserem Leben wirklich zulassen, wenn wir wirklich erlauben, dass sie unser Herz erreichen und verändern, dann werden sie unser Denken verändern, sowohl unser Denken über Gott als auch unser Denken über uns. Und je mehr wir verändert werden, desto mehr wird sich unsere, eure Gemeinde verändern. Und durch uns als veränderte Gemeinde werden sich unsere Familien verändern und werden sich unsere Arbeitsplätze verändern und werden sich unsere Schulen verändern und wird sich Uedem verändern. Unser Verhältnis zu dem, was wir haben und was wir können, wird sich verändern, denn alle können etwas. Und auch unser Verhältnis zu dem, was wir nicht können, wird sich verändern, nämlich niemand muss alles können. Und niemand muss alles machen. Unser Wert hängt nicht an unserem Tun. Das ist die gute Nachricht von heute aus diesem Text. Dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Du bist angenommen, egal wie viel du tust. Und das ist ein komplettes Gegenkonzept zu dem, was wir eigentlich immer hören. Wenn du gut in der Schule bist, kriegst du einen guten Job. Wenn du einen guten Job hast, hast du viel Geld. Wenn du viel Geld hast, kannst du dir das leisten. Wenn du das leisten kannst, bist du anerkannt. Wenn du anerkannt bist, immer wenn dann. Und Paulus sagt, hört auf damit. Es gibt noch eine viel bessere Basis. Und so ist es, dass du heute hier mit deinen Gaben sitzt, ist kein Zufall. Es bedeutet, dass es hier Menschen gibt, die genau das brauchen, um geistlich zu wachsen, was du ihnen geben kannst. Schaut euch mal kurz um. Dass hier heute Menschen sind, die genau das haben, was du brauchst, ist Gottes Aufmerksamkeit für dich, um dir das zu geben. In dieser Vielfalt. Und um ihn gemeinsam besser kennenzulernen und mehr schätzen zu lernen. So funktioniert Gemeinde. Und deswegen ist es kein Auslaufmodell, sondern diese Vielfalt ist das, was eine absolute Relevanz hat. Und ich habe diese Bibelstelle schon häufig mit Druck gehört. Ich habe darunter gelitten. Und ich glaube, ich habe sie auch in vielen Jahren häufig mit Druck weitergegeben, um Leute zu motivieren. Und irgendwie auf der einen Seite schäme ich mich dafür. Auf der anderen Seite freue ich mich auch nach Jahren immer noch solche Entdeckungen zu machen und zu sagen, wow, das ist gute Nachricht. Und besonders für mich als jemanden, der eher leistungsorientiert ist. Und ich glaube auch für alle anderen. Und auf der Grundlage von Gottes Erbarmen können wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Wir brauchen uns. Wir sind Geschenke Gottes füreinander. Und deswegen ist Gemeinde so hoffnungsvoll. Und wir können diesen Geschenken Raum geben und eine Atmosphäre schaffen, in der es möglich ist, Dinge auszuprobieren. Eine Atmosphäre schaffen, wo Fehler erlaubt sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen, besser zu werden. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn ihr euch erinnert, dieses Erbarmen Gottes immer wieder zu betonen und die Nachricht von der unverdienten Gnade immer und immer wieder betonen, besonders dann, wenn ihr sehr aktiv seid. Und euch daran zu erinnern, was ist wirklich die Basis. Das ist die Nachricht, die unser Herz verändert. Und eine Basis schafft, auf der wir uns gemeinsam entwickeln und motivieren und aktivieren können, statt zu konsumieren und zu kritisieren. Und wenn kritisieren nötig ist, ist es gar nicht mehr so schlimm mit einem veränderten Herzen. Und das ist so gut. Und das zeigt mir so viel, wie sehr Gott seine Kirche liebt und uns. Es ist kein Zufall, dass ihr heute hier seid. Und dass ihr hier lebt und hier wohnt und euch hier einsetzt und hier baut. Und es ist kein Auslaufmodell, sondern vielfältig. Genauso wie Gott es wollte. Und auf keinen Fall langweilig. Ich bin gespannt, aus der Distanz das mit zu verfolgen. Amen.